Schon vor Corona und dem Krieg in der Ukraine war die angestrebte Energiewende eine Mammutaufgabe und es war nicht klar, ob wir sie bewältigen. Nun kommt alles noch viel dicker. Die Welt scheint sich in neue Blöcke zu spalten, mit dramatischen Folgen auch für die Energieversorgung. Wird saubere Energie weltweit damit zum Wunschdenken oder kriegen wir doch noch die Kurve? Darum soll es gehen im heutigen rbb24 Inforadio Forum, zu dem Sie Dietmar Ringel in der Berliner Repräsentanz der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ begrüßt. Dieses Forum ist Teil der Reihe GIZ diskutiert. Und das sind meine Gäste. Dr. Dirk Aßmann, Leiter des Bereichs Fach und Methoden bei der GIZ. Verena Greichen, stellvertretende Vorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND. Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Und Dr. Nils aus dem Moore, Leiter des Berliner Büros des RWI Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung. Herr Aßmann, die GIZ pflegt seit vielen Jahren mit einer Reihe von Staaten Energiepartnerschaften. Vielleicht können Sie uns mal kurz erklären, was genau das bedeutet.
Also wir arbeiten seit vielen Jahrzehnten zusammen weltweit mit Entwicklungs- und Schwellenländern zum Energiethema. In der Regel geht es darum, dass die Länder Interesse daran haben, erneuerbare Energien, Energieeffizienz zu verbessern in ihren Ländern und eben mit Deutschland einen Partner sehen, der für sie interessant ist, wo sie glauben, dass viel Know-how da ist und über die GIZ man eben an dieses Know-how aus Deutschland oder auch aus anderen Ländern herankommt.
Das heißt, Deutschland hat das Know-how und gibt ein bisschen was davon ab. Ist Deutschland sozusagen der Lehrmeister und die anderen profitieren oder ist das auch ein Geben und Nehmen?
Das ist auf jeden Fall ein Geben und Nehmen. Früher war es vielleicht in den 70er, 80er Jahren die Entwicklungszusammenarbeit vielleicht noch stärker. Wir taten so, als wenn wir manches besser wüssten, aber das hat sich in den letzten Jahrzehnten ganz eindeutig verändert. Gerade auch im Energiebereich sieht man das. Also Anfang der 2000er oder in den Nullerjahren der 2000er haben viele Länder begonnen, sich verstärkt mit erneuerbaren Energien und Energieeffizienz auseinanderzusetzen und sind für uns eigentlich Partner, mit denen wir im Austausch stehen, wo wir eine Menge Know-how mitbringen, die aber auch selber eine Menge Know-how haben. Und heute sind wir, glaube ich, in einer Situation, wo auch wir in Deutschland von manchen Ländern wie Chile oder Brasilien oder Südafrika eben auch einiges lernen können. Wir gelten aber immer noch als ein Land, was ein sehr hohes Know-how hat, technologisch oder wie man Dinge umsetzt, regulatorisch, von dem andere Länder profitieren möchten.
Stehen die Schlange, die Länder, und fragen, ob sie mit Deutschland was gemeinsam machen dürfen oder müssen sie da auch die Werbetrommel rühren?
Müssen wir kaum. Also wir haben 130 Projekte momentan rein im Energiebereich, nochmal so 50 Projekte im Mobilitätsbereich und das in über 60 Ländern. Und die Länder wollen alle mit uns zusammenarbeiten. Und ich glaube, auch noch viele andere Länder würden es gerne.
Frau Greichen, der BUND ist auch viel international unterwegs mit Partnern aus anderen Ländern. Herr Aßmann hat gerade gesagt, das entwickelt sich schon seit vielen Jahren, auch diese Energiezusammenarbeit. Aber die Zeiten haben sich geändert. Wir haben gut 2 Jahre Corona hinter uns. Jetzt seit ein paar Monaten dieser Krieg in der Ukraine. Wie erleben Sie das in der Zusammenarbeit mit Partnern in anderen Ländern? Wie wirkt sich das aus?
Konkret haben wir ein Projekt mit Partnern in der Ukraine. Da haben wir uns natürlich sehr, sehr große Sorgen um die Mitarbeitenden vor Ort gemacht. Also das sind eigenständige Organisationen, die mit uns zusammenarbeiten. Das sind nicht unsere Mitarbeitenden vor Ort. Aber die meisten von denen haben gesagt, wir wollen hier bleiben und wir wollen weiter gucken, dass die Umwelt geschützt wird. Und unsere Aufgabe ist jetzt zu dokumentieren, was eigentlich mit der Umwelt passiert. Und das muss man sagen, ganz jenseits aller Energiefragen ist es natürlich auch eine unglaubliche Zerstörung, die durch diesen russischen Angriffskrieg in der Ukraine passiert. Ansonsten muss ich sagen, was ganz neu ist im Diskurs, ist, dass auf einmal die erneuerbaren Energien für die Energiesicherheit stehen. Wir haben ja jetzt lange Jahrzehnte gehabt, wo immer gesagt wurde, oh, die sind so unzuverlässig. Und jetzt denkt man, wären doch mal die anderen Energien so zuverlässig wie die Erneuerbaren, wo man nur eine Wettervorhersage braucht und dann weiß man, dass der Strom auch kommt. Und das sehen wir ja gerade weder bei den Gaslieferungen noch beim Atomstrom in Frankreich, dass man sich darauf verlassen kann, dass die konventionellen Energien auch wirklich liefern. Und das ist neu.
Aber andererseits ist es ja auch so, dass Deutschland und andere Länder jetzt gerade auf der Suche nach Alternativen zu russischem Erdgas, russischem Erdöl sind. Der Bundeskanzler war im Senegal zum Beispiel, da geht es um Erdgas. Ist das nicht auch vielleicht ein Motiv zu sagen, Windräder können wir irgendwann mal bauen, jetzt können wir gutes Geld verdienen mit Erdgas, das wir in die EU exportieren?
Das kann schon sein, aber man muss sagen, erstens ist ganz wichtig, dass wir nicht nur fragen, wo können wir es anders kaufen, sondern wie können wir weniger verbrauchen. Das ist ganz wichtig. Das ist wichtig für unsere Klimaziele, aber es ist auch wichtig für die Unabhängigkeit und auch für die Kostenseite, weil es ist ja nicht so, als würde Gas in LNG-Terminals besonders billig daherkommen. Und deswegen müssen wir als allererstes sagen, unser Lebensstil so ist nicht nachhaltig. Wir müssen runter mit den Verbräuchen. Und danach müssen wir uns fragen, wie können wir eigentlich Partnerschaften machen, die auch den Partner nutzen. Und ich möchte mal ein Beispiel machen, wo sie es nicht so nutzen, nämlich kolumbianische Kohle. Wird zum Beispiel in Datteln 4 im Nordrhein-Westfalen verheizt, soll jetzt mehr importiert werden. Und man muss sagen, wenn man weiß, unter welchen Bedingungen in Kolumbien diese Kohle abgebaut wird, in offenen Tagebauen, mit Umleiten eines Flusses und den Folgen für die traditionelle Landwirtschaft da, dann weiß man, das ist kein Zukunftsmodell. Was wir brauchen, das sind tatsächlich erneuerbare Energien, die naturschonend ausgebaut werden und wo die Menschen vor Ort profitieren.
Die Frage würde ich gerne noch mal an die beiden Herren auch weitergeben. Herr Ostermore zunächst mal, wie ist Ihr Eindruck? Also wenn man sieht, wer gerade unterwegs ist, ist ja nicht nur der deutsche Außenminister, auch andere EU-Länder stellen sich die Frage, wo kriegen wir Energieträger her? Und da habe ich den Eindruck, um Windräder geht es da jetzt eher weniger, sondern da geht es ganz konkret um die Frage, nächste Heizperiode. Wie bewerten Sie das?
Ja, ich glaube, man muss da schon unterscheiden zwischen der kurzen Frist und zwischen der mittleren und langen Frist. Kurzfristig würden mehr Windräder, die wir im Zweifelsfall hier selber bauen können und das ja auch tun, uns bedingt helfen, ja, und um die Heizleistung, die wir im letzten Jahr noch durch russisches Gas hatten, sicherzustellen, ist es naheliegend, erstmal zu schauen, wo bekomme ich jetzt stattdessen Gas her. Das löst aber das langfristige Problem nicht. Und insofern ist diese Frage, beschleunigt jetzt dieser russische Angriffskrieg die Transformationsagenda oder bremst er sie aus? Aus meiner Sicht auch gar nicht so einfach zu beantworten. Richtig ist sicherlich, dass in diesem Zieldreieck zwischen Klimafreundlichkeit oder Klimaschutz, preislicher Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit das Argument der Versorgungssicherheit plötzlich wieder an Bedeutung gewonnen hat, aber eben mit einer neuen Schlagseite, wie Frau Greichen schon gesagt hat. Plötzlich sind es die Erneuerbaren, die eher als Garanten der Versorgungssicherheit gesehen werden. Insofern ist aus meiner Sicht die Lösung dieses Zielkonflikts darin zu sehen, dass wir sagen, wir müssen so viel Erneuerbare wie möglich an den Start bringen. Wir müssen Spielräume für mehr Suffizienz, also für den Rückgang der Verbräuche, das ist das, was Frau Greichen eben richtigerweise angesprochen hat, die müssen wir heben, die sind durchaus da. Und um die Lücke, die dann noch übrig bleibt, zu schließen, müssen wir natürlich auch nach Ersatzimporten eine Zeit lang noch suchen. Wir sollten es nur klug machen. Also ich glaube, es ist gefährlich, wenn da jetzt das große Hauen und Stechen stattfindet und jedes europäische Land einzeln versucht, sozusagen auf den Drittmärkten seine Bedürfnisse zu sichern. Das lässt uns im Zweifelsfall auch die Europäische Union oder zumindest den Gasbinnenmarkt um die Ohren fliegen. Es gibt da Vorschläge, zum Beispiel eine gemeinsame europäische Plattform zu organisieren. Die Politik hat gesagt, gute Idee machen wir, aber die Konkretisierung und Implementierung steht noch aus. Was wir im Moment sehen, ist, dass wir so eine Art Reisediplomatie aus den einzelnen Ländern haben und jeder versucht, sich das Gas zu sichern, was er braucht.
Herr Quaschning, wie sehen Sie das? Ist da schon ein bisschen Gemeinsamkeit im Werden, vielleicht ein gemeinsamer europäischer Gasmarkt, wo alle gemeinsam bestellen und vielleicht auch gemeinsam darüber nachdenken, wie es weniger werden kann?
Es ist die Frage, ob wir das brauchen. Also es gab gerade jetzt die neuen Zahlen vom Sachverständigenrat für Umweltfragen und demnach müssen wir fürs 1,5-Grad-Ziel eigentlich 2030 schon klimaneutral sein, in der EU irgendwie Mitte der 30er Jahre. Das heißt also, wir haben jetzt gar nicht Zeit, noch 10 Jahre irgendwelche Partnerschaften aufzubauen, um Erdgas zu importieren. Das ist die falsche Fragestellung. Wir müssen natürlich gucken, dass wir irgendwie über nächsten Winter kommen. Also die Frage, klar, also so schnell können wir da nicht weg, aber jetzt irgendwelche Einkaufspartnerschaften oder sowas kann man versuchen zu machen, aber es sind die falschen Prioritäten. Wir müssen jetzt schauen, dass wir irgendwie Solarfabriken bauen, weil wir haben die Abhängigkeiten auch von China. Wir müssen schauen, dass wir die Windräder und die Solaranlagen in großen Stückzahlen ausbauen, auch in Frankreich, in anderen Ländern. Und da passiert mir so, wir reden die ganze Zeit über Gas, aber nicht über erneuerbare Energien. Das ist immer so nice to have. Und wenn wir mit dem Gas mal fertig sind, dann machen wir erneuerbare Energien. Und da müssen wir die Prioritäten noch verschieben.
Ja, bloß den Leuten, die jetzt gerade Radio hören, Fernsehen gucken, vielleicht fließt nächste Woche kein russisches Gas mehr. Die Speicher sind so ungefähr halb voll. Kommt man 1-2 Monate vielleicht hin. Aber die Leute, die sich die Frage stellen, wie kriege ich meine Wohnung warm. Oder die Industrieverbände, die sagen, wenn kein Gas mehr da ist, fehlt uns Energie, können wir keine Grundstoffe mehr herstellen. Also das sind doch ganz akute Fragen.
Ja klar, aber die Fragen werden sowieso sein. Also wenn jetzt Russland den Gashahn abdreht nächste Woche, was ja irgendwie auch im Gespräch ist, dann werden wir ein Problem haben, so oder so. Und deswegen hätten wir uns vorher schon Gedanken machen müssen, dass wir einsparen. Wir also irgendwie einsparen, das heißt, da gibt es schöne Appelle vom Herrn Habeck, irgendwie spart mal ein bisschen Gas und spart mal ein bisschen Öl, aber wenn es ums Eingemachte geht, mal ein Tempolimit zu beschließen oder irgendwie Sonntagsfahrverbote, was wir in den 70er Jahren ja hatten in Deutschland, ist ja nichts Neues, das würde ja massiv auch einsparen. Das geht natürlich in Deutschland nicht. Also das heißt, also wir jammern auf hohem Niveau, aber wir hoffen natürlich immer, naja, das Gas wird schon irgendwie kommen und präventiv würden wir jetzt einsparen, wenn die Gasspeicher natürlich schon viel voller und dann hätten wir natürlich auch wesentlich weniger Sorgen für den nächsten Winter, klar.
Herr Aßmann, wie ist das in der Zusammenarbeit, die Sie jetzt konkret überblicken können, auch im Rahmen der GIZ? Ist es so, dass da jetzt gerade die Post abgeht, weil wir alle merken irgendwie, wir brauchen die Erneuerbaren schneller, da muss auch Geld fließen, also ist die Bundesregierung da mit Unterstützungsprogrammen dabei? Was kommt da an bei Ihnen?
Ich würde erstmal vielleicht den Blick auf Länder des globalen Südens lenken, denn die Länder schauen sich natürlich sehr genau an, was bei uns in Europa gerade passiert und was das auch für sie bedeutet. Bei aller Katastrophe, die wir hier in Europa natürlich haben, sehen manche Länder des globalen Südens dann natürlich auch für sich Chancen. Wir hatten es eben, Senegal, Gas, aber eben auch andere Technologien oder andere Energieträger. Wasserstoff wird ja auch immer wieder genannt. Und da sind viele Länder des globalen Südens sehr intensiv unterwegs, zusammen mit der Industrie aus Deutschland, aus Europa, aus anderen Ländern, zu planen, neue Produktionskapazitäten aufzubauen, um eben Erdgas in Europa zu substituieren durch Wasserstoff, der in den jeweiligen Ländern angeboten wird oder Wasserstoffderivate.
Können Sie das mal vielleicht konkretisieren, mal ein, zwei Länder nennen, wo Wasserstoff gerade eine Rolle spielt in der Kooperation?
Also ganz eindeutig Brasilien, Südafrika, Chile oder Marokko. Der nordafrikanische Raum, das sind alles Länder, die sich von unseren Partnerländern, Saudi-Arabien nicht zu vergessen, Katar etc., aber von unseren Partnerländern, die da erste Planungen machen, beziehungsweise Namibia mit der deutschen Firma Enertrag erste Produktionskapazitäten aufbauen, die allerdings auch nicht kurzfristig greifen, sondern erst in 3-4 Jahren überhaupt.
Da wollte ich jetzt gerade mal fragen, Wasserstoff, also alle Diskussionen, die ich so verfolgt habe, da heißt es, das ist eine tolle Geschichte, aber zurzeit alles noch schwierig, auch die Effizienz ist noch nicht da, wo wir sie haben wollen, Transport, Lagerung und so weiter und so fort, dauert noch ein paar Jahre. Hilft uns jetzt vielleicht im Moment noch nicht so richtig? Oder?
In Deutschland sicherlich nicht momentan. Für die Länder ist es eine interessante Perspektive, einen Energieträger zu haben, den man hinterher auch weltweit handeln kann. Und durch die Dynamik, die wir allerdings jetzt auch gerade in Europa und in Deutschland insbesondere sehen, kann allerdings etwas passieren. Und da müssen wir sehr aufpassen. Frau Greichen hatte eben selber schon auch erwähnt, es muss den Ländern eben vor Ort auch zugutekommen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei aller Dynamik, bei allem Druck, den wir in Deutschland gerade auch verspüren, Wasserstoff einzusetzen, müssen wir sehr darauf aufpassen, dass wir dass die Dynamik nicht so wird, dass die Länder gar nicht davon profitieren, sondern vielleicht nur gewisse Eliten in den Ländern oder dass wir ökologische Schäden in den Ländern anrichten.
Aber frage ich mal, wo ist das Problem? Also warum kann man das nicht gemeinsam nutzen, wenn es dann entwickelt ist und wenn, sage ich mal, große Solarfelder in der afrikanischen Wüste stehen, die Sonne knallt herunter, Energie in Massen und dann haben wir den Wasserstoff. Warum sollen das nicht afrikanische Staaten genauso nutzen können wie wir in Europa?
Der Wasserstoffmarkt ist ja ein Markt, der politisch unterstützt wird, den wir hier unterstützen, indem wir da auch öffentliches Geld reingeben. Und ich finde, da muss man auf jeden Fall sagen, wenn es so ein Markt ist, dann, und ich finde persönlich immer, sollte man fair handeln, aber dann muss man insbesondere fair handeln. Das heißt, wir wollen eigentlich nicht nur einen Öko-Wasserstoff, sondern wir wollen einen öko-fairen Wasserstoff. Und Sie fragen gerade, ist das denn nicht gut, wenn da Solarfelder gebaut werden? Na klar, aber was ist, wenn parallel der Energiearmut ist und das Solarfeld komplett in den Export geht mit den Produkten, die heraus passieren? Dann haben die Leute vor Ort nichts gewonnen, außer dem Flächenverbrauch. Und dann muss man sagen, okay, wie wird das denn eingebunden? Heißt das vielleicht, dass eine Gegend, die davor keine ordentliche Anbindung ans Stromnetz hatte, jetzt endlich ein Stromnetz bekommen kann? Was ist mit der Wasserversorgung? Also gibt es da genug Wasser für Wasserstoff? Und wenn zum Beispiel Wasser entsalzt wird, wie kann man auch gucken, dass es der lokalen Bevölkerung zugutekommt, dass da eine neue Quelle ist? Da muss man allerdings natürlich auch genau gucken, was macht man dann mit dem Wasser, mit der Salzkonzentration im Abwasser und so. Aber auf jeden Fall gibt es da viele Themen. Und eins davon ist auch das traditionelle Weide-, Land- und Wasserrechte ja oft sehr schlecht geschützt sind. Und da ist es wichtig, die lokalen Gemeinschaften, das wird auch ein Dauerthema von Ihnen sein mit Ihren GEZ-Projekten, dass die vorher so informiert werden, dass sie tatsächlich kompetent entscheiden können und profitieren können von der Entwicklung. Und das ist ein Anspruch, den wir uns stellen sollten.
Insofern ist es absolut sinnvoll, das Richtige aus energiewirtschaftlicher Sicht natürlich einzubetten in den allgemeinen Kontext, den wir haben, der Agenda 2030, der Sustainable Development Goals, die, wie Frau Greichen schon sagen, sich eben dadurch auszeichnen, dass wir nicht nur ökologisch nachhaltig werden müssen, sondern eben auch soziale Nachhaltigkeit nicht nur bei uns, sondern auch in den Partnerländern verwirklichen müssen.
Wir sind heute zu Gast bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ. Dieses Forum ist Teil der Reihe GIZ diskutiert und wir stellen die Frage, wird saubere Energie weltweit zum Wunschdenken angesichts der vielen Krisen weltweit oder kriegen wir noch die Kurve? Saubere Energie, ja ohnehin ein Thema, mit dem sich die Menschheit schon lange beschäftigt, aber die Lösungen scheinen noch in weiter Ferne. Auf dem Podium heute Dr. Dirk Aßmann, Leiter des Bereichs Fach und Methoden bei der GIZ, Verena Greichen, stellvertretende Vorsitzende des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und Dr. Nils aus dem Moore, Leiter des Berliner Büros des RWI Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung. Wir waren schon ziemlich ausführlich jetzt beim Thema Wasserstoff, weil das ja als eine der großen Zukunftstechnologien gehandelt wird, die uns irgendwann mal wirklich saubere Energie in großen Mengen zur Verfügung stellen soll. Aber offensichtlich sind wir da noch ein Stückchen weit entfernt. Professor Quaschning, wie sehen Sie das? Lohnt es schon jetzt überhaupt, diese Debatte zu führen, wenn man hört, da weiß am Ende vielleicht noch gar niemand, wie das technisch zu handeln ist?
Ja, natürlich müssen wir die Debatte führen, weil wir ja in sehr, sehr absehbarer Zeit klimaneutral sein müssen. Aber man muss beim Wasserstoff ein bisschen aufpassen. Also da gibt es Pros und Kontras. Also wir werden Wasserstoff brauchen in vielen Bereichen, wo es technisch keine andere Lösung gibt. Für die Stahlindustrie, für die chemische Industrie, für den Flugverkehr. Nicht für den Autoverkehr und auch nicht fürs Heizen, weil da ist er viel zu ineffizient und zu teuer. Das heißt also, da müssen wir sehr, sehr schnell versuchen, wirklich den Verbrenner von den Straßen zu bekommen und die Gasheizung raus. Die Botschaft muss man immer kombinieren, weil sonst ruht man sich aus, irgendwann kommt der grüne Wasserstoff. Und selbst wenn wir den Verbrenner wegmachen und die Gasheizung nicht mehr einbauen, ist der Wasserstoffbedarf enorm. Also einfach mal so von der Größenordnung, wir haben es mal überschlagen, also wenn wir wirklich sehr effizient auf den Verbrenner verzichten, auf die Gasheizung, dann ist der Wasserstoffbedarf so groß, dass wir 3% des kompletten Landes Marokkos mit Solaranlagen zustellen müssten, um die Wasserstoffmengen zu erzeugen. Und der Wasserbedarf, also Süßwasser, den es ja dort auch nicht gibt, ist so groß wie der Bedarf der Stadt Berlin. Dass wir einfach mal das irgendwie einordnen können. Und wir brauchen Häfen, die gigantische Ausmaße haben. Und das muss man alles in 10 Jahren aufbauen. Da ist natürlich, also das kann eine Chance sein, aber die Erfahrung lehrt natürlich auch, es gibt auch immer Korruption, es gibt immer Eliten, die sich daran bedienen. Und wenn ich solche gigantischen Programme habe, dann kann ich natürlich auch sehr, sehr viel Schaden anrichten. Und deswegen muss man das mit Augenmaß machen. Und das, was ich momentan so an Programmen höre und an Partnerschaften, die man eingeht, das sind homöopathische Dosen. Also das sind von den Mengen her nicht mal ansatzweise 1% von dem, was wir brauchen. Also das heißt, man muss das Ganze größer denken und das muss eigentlich in 10 Jahren fertig sein. Und das ist natürlich schon eine enorme Herausforderung.
Ich frage nochmal in die Runde, wenn wir jetzt Windenergie und Photovoltaik nehmen, sind wir da eigentlich in Deutschland in der Lage, wenn wir schnell und gut und konzentriert arbeiten würden, unseren Energiebedarf auf dem eigenen Territorium zu decken? Oder müssen wir da wirklich in die große weite Welt schauen und müssen dann kooperieren und importieren, Herr aus dem Moore?
Also diese Idee der Energieautarkie ist keine, die wir anstreben sollten. Die lässt sich auch nicht wirklich sinnvoll verwirklichen. Auch weil wir, glaube ich, ja bedenken müssen, die Länder im globalen Süden oder im arabischen Raum, die uns heute fossile Energieträger verkaufen, die müssen wir ja auch gewinnen für Klimaschutz. Und die können wir bestenfalls dann gewinnen, wenn wir sagen, wir sind auch bereit, in der Zukunft von euch weiter Energie zu kaufen, aber es soll jetzt bitte andere sein. Ja, dann haben die vielleicht den Anreiz zu sagen, okay, wenn es weiterhin Energiepartnerschaft gibt, aber wir verkaufen euch nicht mehr Öl und Gas, sondern wir verkaufen euch künftig Wasserstoff, dann ist das auch eine Transformation, auf die sich diese Länder einlassen können. Wenn die von uns das Signal bekommen, wir wollen uns einfach komplett abkoppeln, wir wollen sozusagen nach dem Prinzip ein jeder auf seiner Scholle agieren, dann wird das nicht funktionieren und hier können wir es kaum, weil das wird Frau Greichen vielleicht bestimmt besser ausführen können als ich. Die Flächenanforderungen, die wir haben, allein um die Erneuerbaren so auszubauen, wie es jetzt im Koalitionsvertrag steht, da quietscht es ja schon an allen Ecken und Enden. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen gar keinen Wasserstoff aus dem Ausland, wir wollen auch den hier ausschließlich produzieren, sehe ich nicht, wie die Konflikte sich lösen lassen, die damit dann einhergehen. Einfach weil die Nutzungskonkurrenz so groß wird.
Fragen wir gleich, Frau Greichen.
Das alles geht nur, wenn wir massiv einsparen, sowohl auf der Effizienz- wie auf der Suffizienzseite. Also, dass alle dann ihre Verbrennerautos mit Elektroautos ersetzen und weiterhin so machen wie bevor, dann klappt das natürlich nicht. Aber es gibt sehr wohl Szenarien, die sagen, ja, wir können das erreichen. Aber die Voraussetzung ist immer, dass wir unseren Verbrauch reduzieren. Und das heißt nicht unbedingt eine Insel, aber es heißt halt auch, wir müssen aufhören, auf die Kosten von anderen zu leben. Und über die Grenzen des Planeten hinaus.
Ja, aber heißt das auch, wir müssen praktisch unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaftsordnung in Frage stellen? Weil Kapitalismus funktioniert ja, indem alles immer wächst. Verzicht von Einzelnen gibt es ja schon. Also viele sagen, ich fliege eben weniger oder ich fahre in der Stadt Fahrrad statt Auto oder laufe. Und also viele Menschen machen das ja schon. Ja, aber reicht denn das oder muss da nicht in der Gesellschaft irgendwie ein Hebel umgelegt werden?
Natürlich müssen wir hier ein ganz anderes Verkehrssystem, einen ganz anderen Konsummuster dann an den Tag legen. Aber das ist ja dann die Frage auch der Effizienz. Also das heißt, ich will von A nach B kommen. Muss ich das mit dem Auto machen oder muss ich das mit einem anderen Verkehrsmittel machen? Und da liegen natürlich schon Welten dazwischen, also zwischen Flugzeug und Bahn, was den Energiebedarf anbelangt und was dann am Ende natürlich auch den Bedarf an Windrädern, an Wasserstoff anbelangt. Das müssen wir entscheiden. Und die Frage ist auch beim Konsum. Wenn ich langlebige Produkte habe, die einmal hergestellt werden, aber 20 Jahre halten, habe ich natürlich einen anderen Energiebedarf, als wenn ich Produkte habe, die ich jedes Jahr ersetze. Und das muss man natürlich, und die Gesellschaft wird natürlich, wir sind ein reiches Land und ich glaube nicht, dass wir hier gesellschaftlich diesen Reichtum irgendwie abgeben müssen, aber wir müssen versuchen, intelligent es einzusetzen.
Aber die Frage Wachstum ist ja so eine zentrale Frage. Müssen wir permanent
wachsen? Ja, wir haben einen endlichen Planeten, also ein unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten wird auf Dauer nicht funktionieren. Also ganz banale Sachen, also wenn jeder auf der Welt so viel Fleisch essen würde, ein ganz anderes Thema wie wir in Deutschland, dann würden die Anbauflächen auf diesem Planeten nicht ausreichen, um die Tiere dafür satt zu bekommen. Also insofern, es geht momentan nur, weil wir in Deutschland einen Lebensstil haben und es sehr, sehr viele Menschen auf dem Rest der Welt gibt, die viel ärmer sind und sich einen niedrigeren Lebensstil und diesen nicht leisten können. Das heißt, unser Lebensstil ist nicht übertragbar auf den Rest des Planeten, weil dafür dieser Planet nicht ausreicht. Das muss man ganz klar sagen.
Ich würde Herrn Aßmann erstmal gerne noch mit ins Gespräch wieder einbeziehen. Diese Diskussion, führen Sie die auch mit Ihren Partnern in anderen Ländern oder hören Sie von denen, ihr im reichen Europa tretet erstmal ein bisschen auf die Bremse, damit wir alle irgendwie vorankommen?
Ja, die Diskussion gibt es natürlich in vielen Ländern und auch den Anspruch an uns, über sowohl neue Technologien als auch Effizienz und Suffizienz in Deutschland nachzudenken. Gerade vor dem Hintergrund jetzt im Energiebereich, 2,5 Milliarden Menschen haben auf der Welt immer noch keinen Zugang zu moderner Kochenergie. Knapp 1 Milliarde Menschen hat immer noch keinen Zugang zu moderner Stromversorgung. Und es wäre natürlich zynisch zu sagen, naja, wir reden jetzt mal über Suffizienz mit diesen Menschen. Da geht es ganz klar darum, erstmal Zugang zur Energie auch bereitzustellen.
Die Frage, die ich da gerne noch anschließen würde, ist, wenn da jemand sagt, wir bauen erstmal ein großes Kraftwerk hin und ganz viele Menschen haben ganz schnell Energie, sind die Leute da nicht eher bereit, darauf einzusteigen, als wenn wir kommen mit supermodernen Technologien, wir bauen irgendwelche Photovoltaikanlagen und Windmühlen irgendwo dezentral und ob da bei dem Einzelnen was ankommt, ist noch die Frage, zumal ja auch das Netz erstmal ausgebaut werden muss.
Also zum einen, wenn wir an Zugang zu moderner Energieversorgung arbeiten, dann ist das üblicherweise, sind das erneuerbare Energien, dann sind das große oder kleinere Anlagen und in vielen Dörfern, die netzfern sind, sind es üblicherweise eben kleinere Systeme, Photovoltaiksysteme, manchmal Wind etc. So haben wir allein im letzten Jahr, ich glaube, 2,4 Millionen Menschen Zugang zu moderner Energieversorgung verschafft. Woher der Strom kommt, ist natürlich, wenn man erstmal keinen Strom hat, einem Menschen relativ egal. Aber rein wirtschaftlich gesehen und da spreche noch gar nicht über ökologische Aspekte, ist in der Regel in den meisten unserer Partnerländern sind mittlerweile erneuerbare Energien günstiger als jede andere Form. große Kraftwerke dauern lange, sind extrem teuer, also große Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke etc. Also die meisten unserer Länder sind sowieso schon auf dem Weg dazu, verstärkt in erneuerbare Energien zu investieren. Momentan weltweit von sämtlichen Investitionen im Energiebereich gehen mittlerweile die Hälfte in erneuerbare Energien. Wir müssen es allerdings, die IEA hat es mal weltweit ausgerechnet, wir müssen eigentlich jährlich 5 Billionen Euro in Energie investieren und eben in Energieeffizienz und erneuerbare Energien investieren. Da sind wir halt natürlich noch weit weg. Aber wenn es um die Energieversorgung in Entwicklungsländern und Schwellenländern geht, ist ganz klar, eines steht eigentlich in fast allen Kooperationen ganz stark im Vordergrund. Wir wollen in die Erneuerbaren gehen, wir wollen in die Energieeffizienz gehen. In der Praxis gibt es eine Menge Hindernisse und Hemmnisse immer noch. Auch die Fragen von, wer profitiert von welchen Investitionen eigentlich. Aber die Politik geht in fast allen Ländern mittlerweile in diese Richtung. Auch in einem Land wie China.
Ja. Na, aus dem Moore, ist das auch wirtschaftlich interessant für deutsche Unternehmen oder sind das eher Projekte, wo die Unterstützung, die Hilfeleistung durch die reichen Länder im Vordergrund steht?
Also an der Stelle bin ich offen gestanden ein Stück weit der falsche Ansprechpartner, weil ich die betriebswirtschaftliche Perspektive, wie rentabel solche GEZ-Vorhaben dann sind und welche Größenordnung sie haben, nicht wirklich einschätzen kann. Grundsätzlich als Technologieanbieter eben auch der erneuerbaren Technologien ist es für Deutschland natürlich interessant, wenn sich diese Technologien durchsetzen. Ich glaube aber letztlich, dass die Frage so eindeutig eben aus ökologischer Sicht beantwortet werden muss, dass die Frage, welches einzelwirtschaftliche Kalkül geht da auf und welches nicht, gar nicht entscheidend sein kann.
Aber also, die Frage, woher die Mittel kommen, ist ja entscheidend. Wer investiert dort?
Ja, das ist halt, ich meine, vor Ort, wenn es wirklich darum geht, Dorfgemeinschaften, die bisher überhaupt gar keinen Energiezugang haben und die netzfern leben, mit entsprechenden Möglichkeiten auszustatten, dann ist das sicherlich kein großes Projekt, was jetzt für einen Investor aus Europa unter kommerziellen Gesichtspunkten interessant ist. Das muss es nach meinem Verständnis aber auch gar nicht. Da geht es wirklich darum, dieses Menschenrecht oder dieses Social Development Goal, das es ja gibt und das sagt, jedem Mensch steht das zu und jeder sollte damit ausgestattet sein, zu verwirklichen. Wir als RWI forschen zum Beispiel intensiv dazu, auch in Kooperation mit der GIZ. Was ist die kosteneffiziente Lösung? Wo macht es Sinn, auf Netzanschluss zu setzen? Und wo sind dezentrale Systeme, ganz anders als Sie es eben eingangs dargestellt haben, tatsächlich auch die bessere Lösung? Nicht nur aus ökologischer Sicht, sondern weil sie tatsächlich viel schneller, viel unmittelbarer den Nutzen stiften, auf den es ankommt. Und wir sehen auch in diesen entsprechenden Evaluationsstudien, dass es eben nicht nur darum geht, sagen wir mal, Handys aufladen zu können, sondern die Effekte sind grandios. Es ist plötzlich so, dass Kinder zum Beispiel nachmittags tatsächlich unterstützend zum Beispiel arbeiten können, weil sie abends plötzlich Beleuchtung haben und auch abends noch lernen können. Man sieht, dass Augenerkrankungen deutlich zurückgehen. Man sieht zum Beispiel auch, wenn moderne Kochherde zum Einsatz kommen, dass Atemwegserkrankungen und Ähnliches zurückgehen. Das sind also Dimensionen menschlicher Wohlfahrt, die sind so umfassend, dass an der Stelle die Frage, ist das denn auch rentabel für deutsche Unternehmen, aus meiner Sicht gar nicht relevant ist in dem Kontext.
Ja, aber trotzdem stellt sich doch die Frage, woher das Geld dafür kommen soll. Frau Greichen, die reichen Länder haben sich ja verpflichtet, die ärmeren Länder zu unterstützen. Da sollen theoretisch 100 Milliarden Euro oder Dollar pro Jahr fließen. Ich glaube, wir sind ganz weit weg noch davon. Also es gibt hehre Versprechen, dass das alles toll wäre. Unterschreibt auch jeder. Aber wenn dann konkret abgerechnet wird, wird es doch schwierig, oder? Wie sehen Sie das?
Diese Versprechen müssen auf jeden Fall eingelöst werden. Und auch wenn man sich anguckt, was ist denn eigentlich die Klimafinanzierung, da muss man auch ein bisschen kritisch drauf gucken. Wenn das nur Kredite sind, dann muss man sich vielleicht fragen, ist das wirklich Klimafinanzierung, wenn die am Schluss ja doch mit Zinsen zurückgezahlt werden müssen. Ich glaube aber, die Frage, profitieren deutsche Unternehmen, ist bei Solarpanelen so ein bisschen nicht mehr der Fall, weil wir nämlich unsere Industrie haben abwandern lassen. Und da kann man sich natürlich schon fragen, was ist eigentlich passiert, dass das Industrieland Deutschland seine Solarindustrie hat vor die Hunde gehen lassen. Und deswegen würde ich sagen, in dem Fall profitieren sie eher nicht, weil sie die Module nicht mehr herstellen. Aber wir wollen ja jetzt noch mal überlegen, ob das nicht schlauer wäre, dass wir die Module auch selber herstellen.
Wo sind wir denn wirklich gut? Also exportieren wir Windräder, Windkraftanlagen? Exportieren wir Komponenten für Netzinfrastruktur? Also wo ist Deutschland denn wirklich vorne mit dabei?
Quatsch. Ja, wir haben schon irgendwie gute Ideen. Also bei der Solarenergie, die haben wir abgewickelt 2011/12, ja, hier in Deutschland. Also da waren wir ja mal weltweit führend. Das hat die letzte Regierung dann entschieden, dass das halt nicht mehr sein soll. Jetzt ist es halt China. Aber wir haben trotzdem gute Ideen. Also ein Beispiel, ein Absolvent von uns hat ein Start-up gegründet vor vielen Jahren und das hat erfolgreich in Afrika Solar-Home-Systeme verkauft. Wo ich am Anfang auch gedacht habe, wie kann ein deutsches Unternehmen in Afrika solche Systeme machen, weil sie das Problem erkannt haben, was dort vor Ort ist. Das heißt, üblicherweise kommt ein Dieselgenerator zum Einsatz, der ist eigentlich über 20 Jahre gerechnet viel, viel teurer. Nur bei der Finanzierung ist es so, bei einer Solaranlage muss ich am Anfang das ganze Geld auf den Tisch legen. Beim Dieselgenerator, der ist relativ billig und dann muss ich halt immer den Diesel nachkaufen, was auf Dauer teurer ist, aber für die Leute halt erschwinglich. Die haben das Geld nicht für den Anfang. Und da war einfach die Geschäftsidee, dass man sagt, wir installieren denen das System, tuto completo, schlüsselfertig, und die können praktisch wie beim Münzautomaten das dann abbezahlen. Und das hat funktioniert und das hat auch lange Zeit recht gut funktioniert. Mittlerweile haben natürlich auch andere, also China erkennt dann solche Geschäftsmodelle halt auch schnell und dann geht halt natürlich auch international die Konkurrenz los. Aber wir haben durchaus gute Ideen hier in Deutschland, die den Menschen auch vor Ort helfen können und das müssten wir jetzt ein bisschen mehr stärken. Und mit der neuen Regierung gibt es vielleicht auch ein bisschen mehr Rückenwind jetzt für die erneuerbaren Energien, was natürlich dann auch wieder ein gutes Umfeld ist dann.
Ja, vielleicht noch einen Punkt, wo sind da die Chancen für die deutsche Industrie? Ich würde sagen, die deutsche Industrie ist erstmal gut beraten, die Hausaufgaben da zu machen, nämlich bei uns und in anderen Industrieländern, die eben bisher in diesem Transformationsprozess weg von den Fossilen hin zu den Erneuerbaren ja noch, wir haben den Bahnhof verlassen, aber wir sind noch weit vom Ziel entfernt. Und hier, sagen wir mal, wenn es darum geht, Smart Grids zum Beispiel auszubauen, also intelligente Stromnetze, wo ich nicht nur die Logik habe von früher, ich habe irgendwie eine zentrale Erzeugung und dann geht das in die Fläche, sondern wo jetzt plötzlich in der Gegenrichtung ganz viel Strom kommt, weil es eben dezentrale Erzeugung gibt, das bestmöglich zu organisieren, sodass nicht Windparks abgeregelt werden müssen, weil ich die Netzkapazität nicht habe und ich den Strom, der erzeugt wird, gar nicht gebrauchen kann. Ja? Da können Siemens und Co. zeigen, was sie können. Und wenn sie das demonstrieren, dann gibt es in den Industrieländern so viel Umbaunotwendigkeit, dass ich jetzt es ein bisschen seltsam fände zu sagen, die Perspektive oder die Frage, wie können denn diese Unternehmen in der Zukunft Gewinne machen, müssen sie die in Afrika machen? Nein, ich glaube nicht, dass sie die in Afrika oder anderswo machen sollten, sondern da geht es eben auch ganz stark darum, im Logik der GEZ, der Entwicklungszusammenhalt, Sachen zu ermöglichen und zum Beispiel diesen 100-Milliarden-Fonds nicht nur zu versprechen, sondern ihn auch wirklich einzuhalten. Da geht es eben auch viel um Technologietransfer und nicht nur um Technologieverkauf. Und in dem Maße, wie aber solche Länder zum Beispiel zu Exporteuren werden von grünem Wasserstoff, darüber auch eigene Erträge generieren, natürlich werden sie dann auch Technologien, Komponenten, Know-how, Ingenieurdienstleistungen einkaufen, die sie selber bisher in dem Maße vielleicht nicht erbringen können. Aber aus meiner Sicht ist es so, dass erstmal diese Entwicklung ermöglicht werden muss, bevor man daran denkt, wo kann denn die deutsche oder die europäische Wirtschaft im Zweifelsfall Gewinne realisieren oder einfach Geschäft machen.
Wir sind heute zu Gast in der Berliner Repräsentanz der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ. Im Rahmen der Reihe GIZ diskutiert geht es heute um die Frage saubere Energie weltweit. Wie kriegen wir das hin? Wie weit sind wir von tatsächlich weltumspannenden Prozessen in Richtung saubere Energie entfernt? Wie viel ist Diskussion? Was ist Realität? Und vor allem, was macht auch die aktuell komplizierte Weltlage mit diesem Thema? Auf dem Podium Dr. Dirk Aßmann, Leiter des Bereichs Fach und Methoden bei der GIZ, Verena Greichen, stellvertretende Vorsitzende des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND. Dazu Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und Dr. Nils Austemore, Leiter des Berliner Büros des RWI Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung. Wir haben gerade schon darüber diskutiert, inwiefern bei der Zusammenarbeit im Energiebereich, wie überhaupt bei der Entwicklungszusammenarbeit, auch wirtschaftliche Fragen eine Rolle spielen, also deutsche Unternehmen, die in Entwicklungsländer investieren, die das dann sicherlich auch tun, um wirtschaftlich Erfolg zu haben, um gute Geschäfte zu machen. Andererseits ist Entwicklungszusammenarbeit auch eine Frage von Unterstützung, von Hilfe, von Solidarität. Herr Aßmann, wie stellt sich das dar in den Projekten, die Sie im Blick haben? Also wie sehr muss das wirtschaftlich unterm Strich was einbringen? Wer schaut darauf, was mit dem Geld wird, was der deutsche Staat da in die Hand nimmt?
Also erstmal, wer darauf schaut, wir sind natürlich sehr stark rechenschaftspflichtig für alles, was wir an Steuergeldern umsetzen. Und das ist insofern auch sehr transparent, sodass man auch sehr gut, sehr pro Projekt eigentlich sehr gut nachvollziehen kann, was damit passiert. Die Frage, aber vielleicht auch die Sie meinen in Bezug jetzt auf Energieinvestitionen oder die Energiezusammenarbeit, die wir mit Partnerländern machen. Und das gilt sowohl für die finanzielle Zusammenarbeit der KfW-Entwicklungsbank als auch für die technische Zusammenarbeit der GIZ, muss man, glaube ich, zweiteilen. Wir hatten eben schon erwähnt, sehr dezentrale Systeme. Hier von Wirtschaftlichkeit im betriebswirtschaftlichen Sinne erstmal zu sprechen, ist schwierig. Wenn man so anfängt, also an dezentrale Dorfstromsysteme, kriegt man die erstmal gar nicht realisiert. Weil wenn man die ganzen Vollkosten berechnet, ist die Frage, wer kann sich das eigentlich leisten? War in Deutschland im Übrigen nicht anders, als wir Deutschland angefangen haben zu elektrifizieren vor über 100 Jahren. War es eine reine Investition des Staates erstmal, ohne gleich an die Wirtschaftlichkeit zu denken. Der andere Punkt ist, wenn es um die Energieversorgung eines Landes geht, städtischer Region, wo man auch schon ein Netz hat. Und dann stellt sich für viele Länder natürlich die Frage heute, investiere ich in ein Gaskraftwerk, in ein Kohlekraftwerk, gegebenenfalls in ein Kernkraftwerk oder eben in Solar, Photovoltaik, solarthermische Kraftwerke, Windenergie etc. Tatsächlich in den meisten, nicht überall, aber in den meisten Fällen, da wo wir unterwegs sind, sind erneuerbare Energien günstiger. Das heißt, wir haben sowohl einen ökologischen Impetus als auch einen wirtschaftlichen, da zu investieren. Und genau das tun wir.
Ja, habe ich verstanden. Jetzt aber haben Sie das Stichwort Konkurrenz angesprochen. Und da ist vielleicht auch mal ganz interessant, sind Sie da im Konkurrenzverhalten mit Anbietern aus anderen Ländern, die vielleicht für andere Dinge werben? Also Sie haben gerade gesagt, Atomkraftwerke. Es gibt ja auch ein paar afrikanische Länder, die sich für Atomkraftwerke interessieren. Die Russen sind da auch sehr aktiv als Partner. Also müssen Sie da auch mit dem Ellenbogen arbeiten, um Ihre Interessen durchzusetzen, Ihre Ansichten?
Ja, also Kernkraftwerke lassen wir vielleicht außen vor, das ist viel zu unwichtig in dem ganzen Kontext, in dem wir arbeiten, aber eher Kohlekraftwerke, das ist immer noch in vielen Ländern auch Thema. Und ja, klar, es gibt andere Länder wie Russland oder China, aber auch innerhalb der Erneuerbaren gibt es andere Länder, die natürlich auch sehr stark agieren. Also Dänemark hat eine Windindustrie und die wollen auch gerne ihre Windindustrie in die Welt hinaustragen. Nein, mit Ellbogen müssen wir da nicht auftreten, weil wir ja nicht unsere Interessen da vertreten, also sagen wir unsere wirtschaftlichen Interessen, sondern zusammen mit den Partnern überlegen, was ist, also die Partner sagen, was sind ihre Interessen und wir dann schauen, was können wir sozusagen tun, damit diese Interessen verwirklicht werden. Da ist weniger die Frage jetzt der unmittelbaren Konkurrenz, sondern eher vielleicht einer Wertekonkurrenz. Gerade wenn es um andere, also um Länder wie China oder Russland geht und dann die Werte, die Europa vertritt, da stehen wir durchaus in Konkurrenz miteinander und das hat auch wirtschaftliche Konsequenzen.
Frau Greichen, wie erleben Sie das? Wertediskussionen führen wir auch permanent und merken aber, wenn es dann um konkrete wirtschaftliche Abschlüsse geht, sind manche Entwicklungsländer, schauen die dann nicht so sehr auf die Werte. Gerade in Afrika sind die Chinesen sehr aktiv und sehr erfolgreich. Wie positionieren sich da deutsche, auch deutsche Organisationen wie der BUND, wenn Sie da mit Partnern in solchen Ländern unterwegs sind? Agitieren Sie da gegen die Chinesen oder sagen Sie, am Ende muss das jeder selber wissen?
Also die Förderung der deutschen Wirtschaft ist ja jetzt nicht unser Hauptsatzungszweck. Unser Zweck ist der Schutz von Umwelt und Natur. Und insofern würden wir natürlich immer sagen, guckt, was dem Umwelt- und Naturschutz hilft hier vor Ort. Aber im Endeffekt, unsere Partner arbeiten natürlich sehr selbstständig. Der Friends of the Earth, Freunde der Erde international, ist ein Netzwerk, wo jeder auch die eigenen Themen setzt. Und man muss sagen, die Bedingungen, unter denen die Leute arbeiten, sind ja extrem unterschiedlich. Und auch die Herausforderungen sind ganz unterschiedlich. Also bei uns ist ja Verschmutzung oft gar nicht mehr so greifbar, ne? Aber zum Beispiel fällt mir jetzt ein Projekt in Südafrika ein, wo es darum ging, wie kann man eigentlich Luftverschmutzung leicht messen, so dass man sich auch tatsächlich beschweren kann, dass diese Industrieanlage dort auf der anderen Seite des Sees die Luft verpestet und die Kinder krank macht. Und solche Initiativen sind vielleicht viel wichtiger in dem Moment als die Frage, wo eigentlich die Technologie hergestellt wird, sondern da geht es darum, dass es robust, low-tech und die Frage der Durchsetzung der Rechte ist.
Da lassen Sie mich noch mal nachfragen. Sie haben geschildert, dass man das den Leuten dann auch mal klar machen muss, wie das überhaupt funktioniert, damit man überhaupt mitbekommt, wie sehr die Gesundheit vielleicht geschädigt wird durch die Bedingungen, unter denen man lebt. Wie ist denn das Umweltbewusstsein der Menschen gerade auch in Afrika? Die Bilder, die wir hier über die Medien bekommen, das sind ja meistens irgendwelche Müllhalden, die rauchen und qualmen, wo Kinder irgendwas sortieren, was aus Europa dorthin geschippert wird. Ist das vielleicht ein bisschen auch ein Klischee und die Menschen sind da viel wachsamer?
Ach, das Problem merkt natürlich jeder vor Ort. Die Frage ist, haben Sie die Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen? Also wenn wir jetzt zum Beispiel überlegen, wo wir unsere Schiffswracks entsorgen lassen und unter welchen Bedingungen da eigentlich Technik auseinandergebaut wird oder zum Beispiel Batterien oder so, da muss man sagen, das ist ja im Zweifelsfall noch nicht mal deren eigener Müll, der dort endet, sondern unsere von hier. Und da muss man sich auch sagen, warum sind denn unsere Exportverbote nicht so, dass das funktioniert, dass wir sagen, schädlicher Müll bleibt natürlich hier. Und auch, wenn man sich fragt, was ist mit dem ganzen Plastikrecycling, also die Quoten, die da angenommen werden, was woanders recycelt werden würde von unserem Plastikmüll aus Deutschland, das ist ja ganz weit weg von der Realität. Und genau da muss man sagen, wir dürfen uns nicht darauf ausruhen, dass andere es vielleicht wirtschaftlich nötig haben, unseren Müll abzunehmen. Insofern ist eigentlich unser Hauptimpetus, wir machen unsere Hausaufgaben hier und wir unterstützen die Partner bei den Sachen, wo sie sagen, hier brauchen wir eure Unterstützung. Und nicht andersrum, wir gehen irgendwo hin und erklären denen die Welt. Denn meistens sind unsere Lösungen auch Quatsch in dem Kontext dort vor Ort.
Stichwort Hausaufgaben hier machen. Also wir diskutieren ja die ganze Zeit schon sowohl über die Situation hier bei uns als auch in den Ländern, mit denen Deutschland Entwicklungszusammenarbeit betreibt. Gerade ist ja hier eine ziemlich komplizierte Situation eingetreten. Viele Menschen machen sich erstmal Gedanken darüber, wie die nächste Stromrechnung zu bezahlen ist, wie viel das Gas vielleicht im nächsten halben Jahr kostet und so weiter und so fort. Die russischen Energieträger sollen ersetzt werden, möglichst schnell durch andere. Keiner weiß so richtig, wie das funktioniert. Ist Deutschland, Herr Quaschning, überhaupt gerade in der Lage, in die Welt hinaus irgendwelche Signale zu setzen, was Umstellung auf erneuerbare Energien angeht, wo wir gerade so sehr mit uns selbst zu tun haben?
Ja, ob wir politisch dazu in der Lage sind, müssen wir schauen. Natürlich wirtschaftlich. Wir sind ein Land mit, was wir 7 oder 8 Billionen Euro an Sparvermögen alleine, nicht? Also, das heißt, Geld ist genug da, ist halt nur falsch verteilt, wenn man jetzt irgendwie immer, und man versteckt sich dann immer hinter den armen Leuten, ja? Die arme Krankenschwester, die mit dem Auto und die ihre Spritkostenrechnung nicht mehr bezahlen kann. Das ist dann immer so das Paradebeispiel, warum man da nichts ändern kann. Natürlich müssen wir unser komplettes System hinterfragen und dann entsprechend umbauen und dann uns nicht dahinter verstecken. Und das sind die Punkte, die wir jetzt auch mal angehen müssen. Auf Plus Minus kam es auch wieder ein sehr schöner Bericht, wo man mal geguckt hat, wie sieht denn das aus bei dem Autofahren. Ne? Also alle schimpfen, dass der Sprit so teuer ist, aber die Leute fahren weder langsamer noch weniger. Ja, das heißt also, im Prinzip ist es bei vielen, es gibt Menschen mit geringem Einkommen, die ein Problem haben, das müssen wir staatlich lösen. Aber ansonsten, sage ich mal, sind wir ein sehr reiches Land und können offensichtlich auch eine Verdopplung des Spritpreises irgendwie mit viel Gemeckere, aber ansonsten in der Regel relativ gut wegstecken. Und deswegen glaube ich schon, dass wir das Potenzial haben, auch diese Sachen zu lösen. Und das ist eine politische Frage, ob wir jetzt endlich mal den Dampf in den Kessel kriegen, auch das Ruder rumzureißen, weil momentan ist auch die Regierung kümmert sich ums Gas, ist klar wichtig. Aber ich sehe immer nur Schlagzeilen, das Gasterminal und jetzt wieder mit Israel und mit Ägypten. Also das heißt, es geht sehr viel um Gas und bei der Windenergie, auch Gasbeschleunigungsgesetze, die sind alle schon durch. Das Windbeschleunigungsgesetz ist immer Priorität 2. Und irgendwie da sehen wir, klar, also wir haben den Druck jetzt durch die Situation in Russland, aber wir müssen schauen, dass wir bei den anderen Sachen, dass die nicht hinten runterfallen. Und das ist so ein bisschen meine Sorge momentan.
Ja, aber wenn wir jetzt über solche Dinge sprechen, auch soziale Verwerfungen, Sie sagen, das ist vielleicht für viele gar nicht so dramatisch, aber für viele andererseits eben doch, wenn wir mal das Beispiel PCK Schwedt nehmen, eine konkrete Geschichte, hängen 1200 Arbeitsplätze dran und nachgeordnet noch viele mehr. Und das ist eine Problemregion in Ostdeutschland. Da entwickelt sich gerade so eine Stimmung, habe ich den Eindruck, wo das nicht so ohne ist. Also Herr Ostermoore, ist die Politik da auf der Höhe der Zeit?
Also konzeptionell, wenn man die Papiere sich anschaut, die rund um die Bundestagswahl geschrieben wurden, wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut, würde ich sagen, war sie schon auf der Höhe der Zeit, jedenfalls deutlich mehr als die Vorgängerregierung. Dann ist eben ihr in Anführungsstrichen oder nicht in Anführungsstrichen leider dieser russische Angriffskrieg in der Ukraine in die Quere gekommen, der viele Prioritäten zumindest temporär mal ganz anders gestrickt hat. Aber der Grund, im Grundsatz ist es schon so, da stimme ich Herrn Quaschning absolut zu, wir haben nicht nur die Ressourcen, um diesen Wandel zu bewerkstelligen, wir haben grundsätzlich auch die Instrumente, um das zu tun. Und ein Instrument ist zum Beispiel das, was wir eingeführt haben im Jahr 2021. Das ist jetzt überlagert durch die aktuellen Energiepreise, die aus anderen Gründen explodiert sind. Eben der Emissionshandel, den wir ja ausgeweitet haben, auf die Bereiche Verkehr und Wärme. Und das ist aber ein Instrument, welches wir in der EU jetzt hoffentlich einführen und da auch den Emissionshandel, den es schon gibt, für energieintensive Industrie und für den Energiebereich eben ausweiten auf Gebäude und Verkehr. Und auch da wird ganz wild diskutiert, wie furchtbar ungerecht das sei, weil man damit Lasten erzeugt, die einkommensschwache Haushalte mit hohem Energiebedarf kaum stemmen können. Was übersehen wird, ist, niemand, der Sinn und Verstand hat, auch nicht die EU-Kommission, hat nur die Ausweitung dieses Emissionshandels vorgeschlagen. Es wurde immer mit vorgeschlagen, das Ganze dann auch wiederum sozial abzufedern. Und anders als Ordnungsrecht oder Gebote und Verbote oder Appelle liefert ein Instrument wie ein Emissionshandel oder eine CO2-Steuer die Einnahmen, die ich brauche, um diese Art von sozialem Ausgleich zu bewerkstelligen, ja, frei Haus mit. Und es ist dann, und das ist der Knackpunkt aus meiner Sicht, es ist dann die Frage, ob die Politik es schafft, der Gesellschaft in ihrer Breite zu sagen, wir setzen diese Mittel aber ganz gezielt und bewusst da ein, wo es wirklich nötig ist. Wir haben ganz aktuell in einer Studie im Forschungsprojekt Ariadne gezeigt, mit einem Viertel der Einnahmen aus dem Emissionshandel könnte ich die komplette untere Hälfte der Haushalte und darunter auch alle energieintensiven Haushalte komplett von den Zusatzlasten sozusagen befreien. Was wir aber jetzt gesehen haben in Deutschland in Reaktion auf die aus anderen Gründen gestiegene Energiepreise, war eben das Prinzip Gießkanne. Wir haben eben über zum Beispiel den Tankrabatt auch den, um jetzt ein Klischee zu bemühen, den Doppelverdiener-Ärztehaushalt mit zwei SUVs, ja, auch die haben wir quasi entlastet von einer Belastung, die solche Haushalte locker tragen könnten. Und wenn Sie sich überlegen, nee, dann verzichten wir im Zweifelsfall auf den SUV und fahren mal wie früher als Studenten wieder mit der Bahn, dann wäre es ja auch gut. Ja, also da haben wir an dieser Stelle hat die Politik einfach nach dem Prinzip Gießkanne agiert, zu viel Geld ausgegeben für Leute, die es nicht brauchen. Und davon müssen wir weg. Wir müssen uns wirklich darauf konzentrieren, Entlastung dort sicherzustellen, wo sie wirklich nötig ist. Und dann können wir das auch stemmen.
Es schien mal klar zu sein, dass die Klimakatastrophe aufzuhalten, zu verhindern, eine globale Aufgabe ist, dass da alle mit am Tisch sitzen müssen. Jetzt erleben wir gerade eine Situation, wo die Welt sich scheinbar auseinanderdividiert in, mal sehen, wie viele Blöcke am Ende es sein werden. Russland ist praktisch aus ganz vielen internationalen Kooperationen ausgeschieden. Der Westen hat gesagt, mit denen setzen wir uns jetzt nicht an einen Tisch. Wir haben demnächst wieder eine Weltklimakonferenz, die ist in Ägypten dieses Jahr. Herr Quaschning, wie schätzen Sie die Lage ein? Muss man da Sorge haben, dass zum Beispiel der nächste Weltklimagipfel am Ende verpufft?
Naja, die letzten Weltklimagipfel sind ja auch alle verpufft. Das wäre jetzt erstmal nichts Neues. Also wir haben Pariser Klimaschutzabkommen, aber das momentan auch noch nicht das Druck erzeugt, aber auch uns nicht auf die Spur zum Klimaschutz gebracht hat. Aber das Klimaproblem ist ja ein globales Problem. Das heißt also, China ist ja auch davon betroffen. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir in Deutschland eine Klimakrise haben und der Rest der Welt kann weitermachen und wäre davon nicht betroffen. In China werden große Teile des Landes irgendwie, da wird die Trinkwasserversorgung zusammenbrechen, da werden die Küstenstädte im Meer versinken, wenn einfach die Reports, wenn man die ernst nimmt, was darauf kommt. Wir sehen in Russland die riesen Waldbrände, die wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, die haben Putin sogar ermüßigt. Also Putin war ja wie Donald Trump ein Klimaleugner, der gesagt hat, das gibt es gar nicht. Und der hat seine Position zumindest mal verbal geändert. Also natürlich wird er da weiterhin Öl und Gas verkaufen und nichts ändern. Aber selbst Putin erkennt jetzt an, dass es einen Klimawandel gibt, weil er das im eigenen Land nicht mehr verleugnen konnte. Und deswegen haben wir einfach den zunehmenden Handlungsdruck durch die Klimakatastrophe, die jetzt einfach immer über die Länder reinbricht. Und China hat auch da erkannt, dass man davon profitieren kann. Also warum ist jetzt China Weltmarktführer im Bereich Solar? Und wenn man sich anschaut, was dort installiert wird, dann sind das natürlich, also China baut in diesem Jahr mehr Solaranlagen als wir in den letzten 30 Jahren zusammen. Also das heißt, da passiert natürlich auch was. Wir haben in Deutschland so das Eigenbild, wir machen Klimaschutz und bauen Solar- und Windräder und der Rest der Welt nicht. Das entspricht ja nicht der Wirklichkeit. Also China, für China ist das ein ganz klarer, auch ein strategischer Punkt. Wir können da exportieren. Wir sind nicht alleine und die anderen Leute haben das gleiche Problem und andere Länder. Und da die erneuerbaren Energien mittlerweile die günstigsten Energien sind, werden alle dann auch versuchen, natürlich davon wirtschaftlich zu profitieren, klar.
Das war das rbb24-Inforadio-Forum in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Auf dem Podium heute Dr. Dirk Aßmann, Leiter des Bereichs Fach und Methoden bei der GIZ, Verena Greichen, stellvertretende Vorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND, Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und Dr. Nils aus dem Moore, Leiter des Berliner Büros des RWI, Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung. Und noch der Hinweis, Sie können das gerne nachhören auf rbb24-inforadio.de oder in der ARD-Audiothek.
RBB 24 Inforadio, das Forum.